Вячеслав Куприянов, Gedichte aus verschiedenen Büchern, die in Deutschland erschienen sind, übertragen aus dem Russischen von Heinz Kahlo, Peter Steger, Gisela Kraft und anderen. Verboten. Wolken betreten verboten, man bekommt davon nasse Füße. Durch die Lüfte fliegen verboten, da picken einen die Vögel an. Sich draußen nackt zeigen verboten, sonst werden Unbekannte zu dringlich. Das Gesicht mit den Händen bedecken verboten, Bekannte erkennen einen sonst nicht. Verboten, verboten, verboten. Das Märchen. Wir hatten ein rotes Ballonchen, das füllten wir mit Rauch, vergaßen, der Rauch ist gefährlich, das Spiel mit dem Feuer auch. Ist unseren Fingern entglitten, ein Wind trug ihn hinauf ins grüne Laub eines Ahorns, die Krone hielt ihn auf. Wir kletterten zum Ballonchen, erreichten es aber nie, da holten Riesen die Säge und eilfertig sägten sie. Am Abend der Ahorn erledigt, aber er fiel nicht um, stieg senkrecht auf am Ballonchen. Wir schnauften und guckten dumm, wo Sterne lange nicht schlafen, dort ist er dahin getaut. Wir standen allein mit der Säge und haben ihm zugeschaut. Zeichenstunde. Einem Kinde gelingt es nicht, die Größe des Meeres zu zeichnen. Einem Kinde gelingt es nicht, die Größe der Erde zu zeichnen. Ihm wollen die Meridiane nicht zusammenlaufen. Bei ihm kreuzen die Parallelen sich. Es lässt den Erdball ins Himmelsfreie aus dem Koordinatennetz aufsteigen. Ihm wollen die Entfernungen nicht übereinstimmen. Ihm wollen die Grenzen nicht gelingen. Es glaubt, Berge sollen nicht höher als Hoffnung sein. Und das Meer soll nicht tiefer als Trauer sein. Das Glück soll nicht weiter als die Erde sein. Die Erde soll nicht größer sein als ein kindliches Herz. Anatomiestunde. Schüler, seid mir nicht böse, dass mein Skelett als Lehrmittel nichts taugt. Noch im Leben habe ich Freiheit und Leben so sehr geliebt, dass ich meinen Brustkorb sprengte, um meinem Herzen die Freiheit zu geben. Aus jeder Rippe habe ich eine Frau zu machen versucht. Solange ich lebte, zerbrach ich mir über Lebensfragen den Kopf. Was kann da noch übrig sein von meinem Schädel? Ach, dieser Globus, der Kleine, ach, wie hat er sich benommen, als er zur Erschießung geführt wurde. Er hat gesungen und dann hat er sich seine Glatze gekratzt, seinen Nordpol, und sofort flogen in alle Richtungen die Schneeflocken und sofort hat man geschrien, aha, wir haben immer gesagt, er beschert uns noch eine neue Eiszeit. Russlands Traum. Russland schlummert in kühlem Tau und träumt, es wäre Amerika. Seine Schwätzer, Kongressmitglieder, seine Faulenzer, Arbeitslose, seine Raufbolde, Gangster, seine Trinker, Drogenabhängige, seine Schwarzhängel, Manager, seine Russenneger. Ausflüge zum Mond sind die Regel. Russland wird wach in kaltem Schweiß, als wäre alles ganz unverändert. Schwätzer die Schwätzer, Faulenzer die Faulenzer, Raufbolde die Raufbolde, Schwarzhändler die Schwarzhändler, Russen die Russen. Man muss nur richtig landen. Und Russland schlummert wieder ein und träumt die russische Idee, dass sich Amerika im Traum als Russland sieht. 113 Milliarden. 394 Millionen, 7.126 unsichtbare Pinselstriche hat die Natur benötigt, um diese Landschaft zu entwerfen. Der Maler aber hat nur 33.112 Pinselstriche darauf gebraucht und von 250 Besuchern der Vernissage sind nur zwei nicht achtlos an diesem Bild vorbeigegangen und einer davon hat nur über den Preis gestaunt, da er 3.500 Rubel für zu hoch gehalten hat. Barmherzigkeit. Schade um die Russen. Ihre Tränen strömen in das Kaspische Meer. Schade um die Juden. Der Rauch ihres Vaterlandes ätzt die Augen. Schade um die Deutschen. Sie werden niemandem Leid tun. Schade um die Neandertaler. Als sie ausstarben, glaubten sie an den Menschen. Schade um die Amerikaner. Sie haben, so scheint es, mit niemandem Mitleid. Schade um die Aborigines. Sie werden in modische Kleidung gesteckt. Schade um die Seeleute. Sie stoßen sowieso auf Land. Schade um die Geographen. Sie nehmen hinter dem Globus die Erde nicht wahr. Schande, schade um die Astronomen. Ihre Hoffnungen sind nur die Nächte. Schade um die Historiker. Sie können uns nie eine bessere Geschichte ausdenken. Symphonie des Stuhls, Opus 74, Andante. Stuhl, Stuhls knarren unter dem Joch eines müden Leibes, Knarren eines Eichenstuhles, Knarren eines Korbstuhles, Knarren und Märchen eines Wiener Stuhles, knappes Knarren eines Stuhles in der Kneipe, als ein Hungriger sich hinsetzt, Knarren wie das Knurren, wenn ein Satter sich vom Stuhl erhebt, Stuhlsknarren in einer Hauptstadt, das man in 100 Nachbarländern hört, letztes Knarren des elektrischen Stuhls, Knarren des Stuhlganges, Allegro, Knall, Knall des Stuhles, knackender Knall des Stuhles, Knall des Stuhles gegen den Boden mit einem Bam. Knall des Stuhles mit allen Vieren, Knall des Stuhlrückens, der mit einem kopflosen Tölpel gekippt ist, Knall zusammenstoßender Stühle im Orchestergraben vor der Veranstaltung, störender Knall vom Finger des säumigen Gastes gegen den Stuhl. Finale crescendo furioso, Pfiff, Pfiff des fliegenden Stuhls, der in alle vier Richtungen der Welt fliegt, Pfiff eines hölzernen Stuhls, der sich sehnt, nicht Stuhl, sondern Fiedel zu werden, Pfiff, Knall, Schlag. Schlag mit dem pfeifenden, fliegenden Stuhl auf den stockenden, stummen, sturen Kopf. Zaubervögel. Die Zaubervögel spielen mit dem Regen. Wie Prinzessinnen auf der Erbse drehen sich die einen auf fliegenden Tropfen. Wie auf eine Leitung versuchen sich andere zu setzen auf die schräge Linie des Regens. Es gibt auch welche, die halbrechtisch in die Spalten der Blitze schießen und durchdringen bis jenseits des himmlischen Firmaments. Sie sind die Gelehrtesten. Regen erinnert sie an einen Käfig. Verse steigen auf. Verse steigen in den Himmel auf wie Flugzeuge. Sie schweben leicht in den Wolken. Sie trifft kein Blitz. Sie erschreckt kein Donner. Sie fürchten nicht die Nacht. Sie wechseln Worte mit den Vögeln und Sternen. Sie zerschellen, wenn sie landen, auf weißem Papier. Aus dem Leben eines Königs. Das Volk erwartet von euch Handlungen, eure Wonne. Woran liegt das? Das liegt daran, dass das Volk stumm bleibt. Was für Handlungen erwartet das stumme Volk von mir? Am besten militärische, weil bei solchen Handlungen das Volk sich von seiner besten Seite zeigt und seine besten Kräfte. Diese schreien vorwärts, wenn man es braucht, und schweigen still, wenn man nichts mehr braucht. Gegen wen sollen sich diese Handlungen richten? Wahrscheinlich gegen ein fremdes Volk, das auch seine besten Kräfte zeigen will. Und wenn die einen besten Kräfte, die anderen besten ruinieren, was erreichen wir mit dem Rest des Volkes? Friedliche Verhandlungen, eure Wonne. Und als Ergebnis kann man ihnen die Reste des fremden Volkes zuteilen, das stumm ihre weitere Handlungen erwarten wird. Gegen wen? Vielleicht gegen die Reste des eigenen Volkes, eure Wonne. Als König braucht ihr eine Leibwache, sagt ihm sein Gefolge. Was heißt das Leibwache? Das sind starke, kräftige Männer, die eure Wonne von den übrigen schützen werden. Was heißt die übrigen? Das sind starke, kräftige Männer, die euch eure Krone nehmen wollen oder sogar euer Leben mitsamt der Krone oder einfach euer Leben ungeachtet der Krone. Was ist das für ein Leben, wenn es überall solche Menschen gibt, und was für einen Sinn hat solch ein Leben? Der Sinn liegt darin, dass alle starken, kräftigen Männer allmählich in die Mannschaft eurer Wache eintreten, ohne bei diesem Übergang euch das Leben zu nehmen, und dass demnächst niemand mehr in euren Diensten nach eurer Krone greift. Wäre es dann nicht besser, eine einfache Pelzmütze zu tragen, fragt der König, und man erwidert ihm: Keineswegs, eure Wonne, jede Mütze wiegt schwer wie eine Krone, wenn man unter ihr zu denken versucht. Wilder Westen. Weit weg dort, das ist alles Europa, wo die Serben Tamo Daleko singen, wo die Engländer mit ganz England nach Amerika segeln, wo die Franzosen täglich im Chor die Bastille erstürmen, wo die Spanier tanzen, um Drache für den Raub Europas nehmen, wo die Deutschen Papiere sortieren und für die Gesundheit laufen, wo bei den Schweizern ein jeder sein Loch im Käse hat, wo die Holländer hoffnungsvoll die Invasion der Don Quixotes erwarten, wo die Schweden die Dänen besuchen gehen, wo die Italiener auf ihrem einen Bein hüpfen, wo die Polen noch nicht verloren sind, wo die Türken im Stillen ihr Byzanz wieder aufbauen, wo die Russen nicht wissen, wo sie sind, wo Osten ist, wo Westen, und doch dieses Europa sein werden. Hippopotamus, übersetzt von Gisela Kraft. Einst wird unsere Zeit uns danken, dass wir dem gemeinen, blanken, bösen auf die Schliche kamen. Hippopotamus mit Namen. Hippo hat es nie verdrossen, wenn wir Hippo Schweiß vergossen. Hippo lag derweil im Bade, schmetterte die Hipparade, Popo schnarchte, wann's ihm passte, schniefte, schlurfte, schlemmte, prasste, ließ die Hypothesen tanzen, kürte sich zum Hippopanzen. O, wir Nullen einer Welt, deren Nabel Hippo hält, schon erschirn aus schlauer Feder Hippopotamus in Leder, dass jeder Letzter von ihm wüsste, hieb man eine Hippobüste und vom Hippopopodest er die Meute jubeln lässt. Hipp, hipp, hurra! Heil, hipp, hurra! Hippojuga, du bist da! Popo selig, wer erkennt, durch Hyperbeln popotent, wer ob der Hypnose witzelt, wird von Popo scharf bespitzelt, Hippopot ganz Hippospot tritt ihn eigenhufig tot. Doch Historie hasst Hippose, Pot krepiert an Grippsychose, Hippo aus, Hippo raus, Popo stirbt mit Popo aus. blieb uns nur ein Grabgebinde und die lässlich laue Sünde, Achtung, Pott ist noch in Mode, Begemot, sein Bibelcode. Eurasie. 300 Jahre, die Russen dachten, die Mongolen hätten sie überfallen, aber die Mongolen hatten einfach die Post gebracht. 300 Jahre hat man Briefe geöffnet, aber man konnte nicht lesen. Wahrscheinlich wurde Moskau deswegen mehrere Male verbrannt, weil man die nicht gelesenen Briefe wegräumen musste. Doch erst als die Wanderschreckliche nach Osten vorzudringen wagte und Kasan eroberte, schickte er Briefe nach Westen, damit sie der Fürst Kurbski empfange. Diese Briefe hat erst Peter der Große aus Holland beantwortet. Später hat Katharina, gleichfalls die Große, mit einer der besten aller Welten des Herrn Voltaire eine Verbindung hergestellt und Napoleon führte nach der Verbrennung Moskaus elegantes Französisch als Briefsprache des russischen Adels ein, damit das analphabetische Volk von Liberté, Egalité nicht so sehr überrascht würde. Und die Dekabristen schickten ihre Briefe bereits aus Sibirien, um Alexander Herzen in London aufzuwecken. Zuletzt schrieb dann Wladimir Iljitsch mit seinem mongolischen klugen Gesicht deutliche Empfehlungen aus Zürich, aus Genf und so weiter. So ist es als Folge der mongolischen Post zur großen Oktoberrevolution gekommen, ein Zeichen aus dem Osten. Was wird uns die elektronische Post in den nächsten 300 Jahren aus dem Westen bringen? Flug der russischen Seele. Vielleicht ist für dich der Flug russische Seele oder lassen dich weit hinschwingende Lieder lange nicht los. Sie führen dich mit, ohne dich frei zu gehen. Oder weht dir aus der Tiefe des Weltgeistes nicht russischer Geist entgegen, wie Paradiesvögel, Wespen und Falter huschen die ephemeren deutschen, japanischen, prähistorischen Seelen vorbei, mitfühlend, unerklärlich, und auch du fliegst rätselhaft für sie, wie ein Nachtigalllied vorbei, wenn Seelen ganz weinen sind, wie tief und klar bist du, wenn Seelen ganz lachen sind, bist du die am meisten zerbrechliche russische Seele, wo endlich frei, in den ersehnten Weite der Höhe, höher als jede Höhe, ohne Fesseln des Körpers, höher und immer höher, jeder Botschaft außer der Heiligen wehrend und ganz dem Irdischen entrückt. Ist alles vorbei oder alles noch offen? Bist eine Metapher du nur der russischen Erde und wo ist, wenn es ihn gibt, der russische Himmel? Ich bin der Dichter. Ich bin der Dichter meiner und eurer Welt. Ich bin der Dichter des Zusammenpralls der Welten. Und es gibt eine Welt, die über mich hinweggeht, mit den siebenmalen Stiefeln des Fortschritts und von ihren Sohlen auf mich abklopft den Staub der alten Welt. Und es gibt eine Welt, die über mich hinweggeht in der flüchtigen Erinnerung an wunderbare Augenblicke, praktisch unwiederholbare. Die Welten gehen über mich hinweg, ohne zu bemerken, dass auch ich gehe, hineingestampft ins Herzensinnere der Welt.